Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir wollen heute über die schwierige Situation von Europas größter Batteriehoffnung sprechen. Wieso ist Northvolt eigentlich in so eine Schieflage geraten? Was könnte der schwedische Batteriehersteller denn noch retten? Und brauchen wir in Europa denn überhaupt eine eigene Zellproduktion?
Ja, liebes Publikum, fassen wir die derzeitige Lage doch einfach mal kurz zusammen, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Northvolt war ja, das wissen Sie, das Prestigeprojekt für die europäische Batteriezellfertigung. Man wollte schon ab 2016 dieses Unternehmen, ja, den asiatischen Mitbewerbern da so ein bisschen entgegenstellen. Deswegen war das auch so populär. Deswegen haben wir hier auch so oft über Northvolt in diesem Podcast berichtet. Diese Zellen aus Schweden bzw. aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, die sollten sehr grün sein, die sollten nachhaltig sein, auf Dauer natürlich auch in der Qualität mithalten mit den asiatischen Wettbewerbern, und deshalb war man auch so stolz darauf. Und wir hatten hier vor 4 Monaten tatsächlich die Gelegenheit, mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther in diesem Podcast zu sprechen. Damals ging es darum, wie dieser Hochlauf in Heide, in Dithmarschen, so läuft. Also da wollten die halt die Northvolt 3, die dritte Gigafactory von Northvolt, aufbauen. Das Land Schleswig-Holstein ist da tatsächlich mit Subventionen reingegangen, und schon damals haben wir gefragt, Herr Ministerpräsident Günther, wie wäre es denn, wenn Northvolt irgendwann mal eine Nachzahlung, einen weiteren Zuschuss vom Land Schleswig-Holstein haben wollen würde, wie sähe es da aus? Und damals hat er das geantwortet.
Das ist in der Tat am Ende alles auch noch einen Tick größer geworden, weil wir uns ja dann in der Phase bewegt haben, wo es auch diesen unmittelbaren Konkurrenzkampf ja mit den Vereinigten Staaten auch gegeben hat. Das muss man sagen, ist schon eine große Förderung, die wir geben, gerade für so ein kleines Land wie Schleswig-Holstein. Aber bei einer Gesamtinvestition von 4,5 Milliarden Euro, alleine das 3.000 spannende Arbeitsplätze, drumherum wahrscheinlich eher 10.000 Arbeitsplätze, die dort entstehen werden. Und wir haben uns eben entschieden, dass das nicht an allen anderen Orten in der Welt stattfindet, sondern dass wir gerne möchten, dass Schleswig-Holstein hier mal zu den absoluten Pionieren in den Bereichen gehört. Und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass diese Summe auch eine ist, die wir wirklich aus guten Gründen und gut argumentiert auch in ein solches Projekt investieren können. Nein, ich mache mir darum wirklich keine Sorgen.
Ja, und damals gab es aber schon erste Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit von Northvolt wegen sehr hoher Ausschussraten und auch Finanzierungsproblemen. Eine Northvolt-Mitarbeiterin hat uns damals in einem Hintergrundgespräch schon gesagt, dass Northvolt too big to fail sei. Und ja, da sind wir jetzt ehrlich gesagt gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird und auch entscheiden wird. Aber gehen wir erstmal der Reihe nach.
Das Land Schleswig-Holstein und der Bund in Form des Bundeswirtschaftsministeriums, die stellten Fördergelder von rund 600 Millionen Euro bereit. Bisher wurden diese Gelder zwar noch nicht abgerufen, also noch nicht ausgezahlt, aber trotzdem trägt das Land und der Bund die Bürgschaft für diese Wandelanleihe der KfW für insgesamt 600 Millionen Euro. Davon sind 300 Millionen Euro Bürgschaften tatsächlich von der Landesregierung aus Kiel getragen, und 300 Millionen Euro, die kommen von Habecks Ministerium aus Berlin. Da hat das Bundeswirtschaftsministerium schon gesagt, naja, wenn diese Bürgschaften fällig werden, dann wird man auch auf die 300 Millionen Euro aus Kiel bestehen. Und jetzt kommt leider etwas, womit offenbar nicht so wirklich jemand gerechnet hat. Es ist nämlich so, dass wenn jetzt dieses Unternehmen Insolvenz beantragt, dann könnte es hoffentlich nicht dazu kommen, dass wir Deutschen diese Fördergelder überweisen und gleichzeitig aber, und jetzt muss ich mal was zitieren, gleichzeitig diese Forderungen weiter bestehen, aber eben nicht mehr vollstreckbar wären.
Ja, und jetzt ist vor kurzem in USA die Bombe geplatzt. Dort hat nämlich Northvolt den Gläubigerschutz beantragt. Das Unternehmen meldete ein Restrukturierungsverfahren gemäß Chapter 11 des US-Insolvenzrechts an. Das heißt, liebes Publikum, Firmen in der Krise haben dort die Möglichkeit, ihre Finanzen neu zu ordnen und das Unternehmen im besten Falle zu retten. Und dieses Sanierungsverfahren nach Chapter 11, das schützt Northvolt für eine gewisse Zeit vor dem Zugriff seiner Gläubiger und erleichtert damit den finanziellen Neubeginn, den es eventuell dann gibt. Das weiß man ja nicht. Außerdem kann dieses operative Geschäft unter anderem in Schweden laut Northvolt selbst normal weiterlaufen. Und diese Umorganisation, schätzen sie, soll dann innerhalb des ersten Quartals 2025 beendet sein. So, jetzt ist es so, Northvolt erhält jetzt nach eigenen Angaben Zugang zu 145 Millionen US-Dollar von Kreditgebern und außerdem 100 Millionen US-Dollar als Brückenfinanzierung von seinem Kunden Scania.
Nochmal kurz zurück zu dieser Gigafactory in Heide. Da sind tatsächlich die 600 Millionen Euro der Wandelanleihe natürlich strikt an die Verwendung oder zum Aufbau dieser Fabrik vorgesehen. Etwa die Hälfte des Geldes ist nach Informationen des Handelsblatts da schon in den Bau geflossen oder in Aufträgen gebunden. Die andere Hälfte, die liegt auf deutschen Sperrkonten und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wenn Northvolt diese Umstrukturierung jetzt nicht gelingt, dann ist auch diese verbaute Hälfte des Geldes natürlich futsch. Aber es bleibt natürlich die Chance, dass der Bund oder das Land die andere Hälfte dieser Gelder von den Sperrkonten natürlich auch wieder einziehen kann.
So, was heißt das nun für die europäische, aber vor allem die deutsche Autoindustrie, die ja sehr große Hoffnung in Northvolt als Zellhersteller, als Zelllieferant gesetzt hatte? Ja, seit der Gründung hatte Northvolt Aufträge für Batteriezellen und jetzt halten Sie sich fest, liebes Publikum, im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar nach eigenen Angaben bei Autoherstellern eingesammelt. Eine unglaubliche Summe. Und BMW hat jetzt aber im Frühjahr diesen Jahres einen 2 Milliarden Euro Auftrag schon zurückgezogen. Offenbar, weil ihnen die Lieferungen zu langsam gingen, weil es da auch wieder Lieferschwierigkeiten seitens Northvolt gab. Und VW hält Anteile in Höhe von 21% an Northvolt. Und angeblich soll VW diesen Großteil seiner Investition bereits abgeschrieben haben. Und das schon bevor jetzt tatsächlich auch diese Insolvenz in den USA angemeldet wurde. Ja, Northvolt beliefert neben der Lkw-Marke Scania, wir haben das vorhin schon erwähnt, auch VWs Premium-Hersteller Audi und den Sportwagen-Hersteller Porsche.
Daniel, an dieser Stelle muss ich dich kurz unterbrechen. Wir wissen, dass Skellefteå, also die bestlaufendste Gigafactory, noch nicht mal eine Gigawattstunde bereitstellt. Wie sollen die denn da Scania, Audi, Porsche und noch weitere Abnehmer beliefern? Das ist, ich glaube, das sind so Meldungen, das wird immer gesagt, aber in welcher Höhe das de facto passiert, ich glaube, das ist fast vernachlässigbar, ehrlich gesagt.
Scania hat schon tatsächlich Northvolt-Zellen eingebaut, nach unseren Informationen. Für die Porsche-Modelle war das eher später geplant. Da ging es um die Modelle 718 und Cayman. Dort war das fest eingeplant, dann auch mit Northvolt-Zellen zu fahren. Ja, hier sucht jetzt VW schon händeringend seit Sommer nach Alternativen, die es wahrscheinlich dann in Asien finden wird. Und ja, diese möglichen Lieferausfälle, die sind jetzt bei VW wahrscheinlich gar nicht das größte Thema, sondern eher diese Finanzbeteiligung, die sie jetzt in Gefahr sehen. Und VW hatte sich vielleicht mal so als Hintergrund für Sie, liebes Publikum, schon vor Jahren eigentlich umorientiert, weil sie scheinbar schon so ein bisschen die Problematik bei Northvolt gesehen haben. Nämlich ursprünglich wollte VW mit Northvolt diese Gigafactory in Salzgitter zusammenbauen und ist aber dann später davon abgerückt und hat sich dann dem chinesischen Produzenten Goshion zugewendet als Partner für diese Factory.
Ja, jetzt fragen sich natürlich die Norddeutschen, wenn Northvolt tatsächlich auch in Europa Pleite macht, Insolvenz anmeldet, was wird dann aus der Gigafactory dort in Dithmarschen in Heide? Wir haben natürlich auch bei Northvolt angeklopft, aber da heißt es tatsächlich, wie für alle Medienvertreter im Moment, man äußert sich nicht dazu, was mit Heide passiert. De facto ist die Tochter von Northvolt dort für den Bau der Gigafactory zuständig und angeblich soll dieser Bau davon eben nicht betroffen sein vom Insolvenzverfahren des Mutterkonzerns. Man sagt auch gleichzeitig, dass der Produktionsstart sich weiter verzögert. Jetzt redet man tatsächlich vom zweiten Halbjahr 2027, was man dort anvisiert. Und wir fragen uns ganz ehrlich, ob das tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird am Ende. Wir fragen uns nämlich tatsächlich, wie teuer werden diese Zellen aus Heide? Wie ist die Qualität? Auch das ist ja tatsächlich ein bisschen umstritten. Und am Ende können sie in dieser Flut von Batteriezellen aus Asien dort wettbewerbsfähig mithalten.
Ja, vielleicht mal ein bisschen zu den Hintergründen, was wir so mitbekommen haben, was eigentlich die Gründe für dieses Scheitern sind, das wir jetzt gerade hier in den letzten Monaten sehen. Wir haben hier in diesem Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass es ja scheinbar sehr, sehr hohe Ausschussraten gibt bei Northvolt. Und liebes Publikum, Sie können sich vorstellen, das ist natürlich ein Punkt, der sehr stark reinhaut. Wenn man gerade irgendwie, wie Herr Sauer es so schön gesagt hat, von Null auf Gigafactory hochkommen will und dann aber ständig diese Stöcke einem zwischen die Beine geworfen werden, dass man sehr, sehr hohe Verluste hat und gleichzeitig auch diese ganzen Aufträge, über die wir eben schon gesprochen haben, eben nicht rechtzeitig abarbeiten kann. Dann springen beispielsweise irgendwelche Kunden, wie jetzt auch BMW das gemacht hat, dann ab. So, ja, ist man dann in einem Teufelskreis, aus dem man dann natürlich wieder schwer rauskommt. Und wir haben gelesen, dass beispielsweise insgesamt die Produktionskapazität auch sehr, sehr niedrig war. Patrick hat es vorhin schon mal erwähnt. Da wurde scheinbar in dem Stammwerk in Schweden, hat eine schwedische Zeitung aufgedeckt, im Sommer diesen Jahres wurden nur 6.000 Batterien pro Woche hergestellt. Das ist sehr, sehr wenig und natürlich überhaupt nicht entsprechend dieser ganzen Aufträge, die dann dahinter standen. Und so kam man dann immer in größere Schwierigkeiten. Dann wurde zum Beispiel auch über Probleme bei der Kathodenfertigung gesprochen. Man kann sich vorstellen, das ist Kathode wahrscheinlich sehr, sehr komplex, das irgendwie hinzubekommen. Das Unternehmen ist noch nicht so alt, hat vielleicht auch nicht die allerbesten Fachkräfte so aus der ganzen Welt, zumindest in dieser Masse nicht, wie es jetzt ein CATL irgendwie hat. Und dann von null auf sofort irgendwie ein qualitativ hochwertiges Kathodenmaterial herstellen, war scheinbar auch zu schwierig in dieser Zeit, und so dass man sich dann auch externe Hilfe holen musste aus Asien dafür. Was natürlich auch wieder ein Riesennachteil sein kann, wenn man sowieso schon in so einem Sturm ist gerade.
Absolut. Wir haben hier in diesem Podcast mit Dr. Christoph Neef gesprochen vom Fraunhofer Institut. Der hat nochmal Stellung dazu genommen, warum denn BMW von diesem 2-Milliarden-Deal mit Northvolt zurückgetreten ist. Hier auch nochmal ein Einspieler für Sie.
Also wir wissen natürlich auch nur das, was in der Presse stand. Und da wurde schon, ich sag mal, erstaunlich explizit gesagt, dass es Qualitätsprobleme sind. Also dass noch nicht in ausreichendem Maße eben Zellen zur Verfügung stehen, die den Qualitätsansprüchen von BMW genügen. Und das ist eine eindeutige Formulierung. Dann muss man eben sagen, wir brauchen die Zellen heute, wir brauchen sie in der Qualität und der Stückzahl heute. Ihr könnt sie uns nicht liefern. Das heißt, wir müssen uns andere Supplier suchen. Also das ist im Prinzip eine sehr eindeutige Sache. Jetzt hätte man sagen können, dann gibt dem Unternehmen doch noch mal ein Jahr Zeit. Vielleicht haben sich diese Probleme dann erledigt und sie können dann ihren Liefervertrag trotzdem erfüllen in der Art und Weise, wie es eben für BMW auch tauglich ist. Aber jetzt kommt genau dieser Punkt eben zustande, dass BMW eigentlich auf eine andere Batterietechnologie umsteigen will und alles, was 2025 oder 2026 passiert im Bereich prismatische Zelle, gar nicht mehr so interessant dann ist für BMW. Ja, also es ist Pech, würde ich sagen.
Vielleicht an der Stelle, liebes Publikum, noch einmal einen Überblick, wie viel denn Northvolt eigentlich wirklich herstellen wollte ursprünglich. Die Northvolt Ed in Skellefteå, Nordschweden, die ist eigentlich auf 16 Gigawattstunden im Moment ausgelegt. Im letzten Jahr war es weniger als eine Gigawattstunde, die da produziert wurde. Grundsätzlich will man bei jeder Gigafactory von Northvolt auf 60 Gigawattstunden pro Jahr kommen. Das gilt für die Northvolt 3 in Heide, das gilt für eine kanadische Gigafactory und eben auch das Stammwerk Skellefteå in Nordschweden. Jetzt gibt es aber noch sämtliche andere Fabrikgelände, zum Beispiel die Northvolt Dvar, das ist eine Modulfertigungsstätte in Danzig. Dann gibt es die Northvolt Fem, die tatsächlich zurückgezogen wurde. Da ging es um eine Kathodenfabrik in Schweden. Die Northvolt 6 in Kanada habe ich gerade angesprochen. Und dann gibt es auch noch eine Lithium-Aufbereitungsanlage in Portugal, die geplant ist, nennt sich Aurora Northvolt. Und zusätzlich noch eine Kooperation mit einem norwegischen Aluminiumhersteller. Dazu haben wir auch schon zwei Podcasts produziert. Einmal mit der Recyclingbeauftragten von Northvolt, der Professor Emma Nierenheim. Link dazu finden Sie in den Shownotes. Sowie ein Gespräch mit dem Deutschlandchef von Northvolt, Christopher Hauks. Das war allerdings schon vor 1,5 Jahren. Genau um dieses Thema haben wir gesprochen. Wie sieht's aus mit dem Hochlauf von Northvolts Gigafactories?
Patrick und ich fragen uns hier natürlich schon in diesem Podcast, warum so ein Riesenvorhaben, was auch so eine massive Unterstützung in Europa erfahren hat, warum das scheitert. In China sind natürlich die ganz großen Vorteile, man hat eine Gigafactory, aber man hat eben auch beispielsweise einen Recycler um die Ecke, man hat dann Maschinenbaufirmen, die einem ganz genau perfekt zugeschnitten auf diese Factories, auf das Design der Zellen zugeschnittene Maschinen bauen können und das in wahrscheinlich Rekordzeit Sicherheit, was man so mitbekommt. Dann hat man Rohstofflieferanten alle vor der Tür und so greift alles, jedes Rädchen dort ineinander und das fehlt uns hier komplett in Europa bisher. Die Rohstoffsituation ist relativ schwierig. Wir sind da sehr, sehr abhängig von Asien, von China im Speziellen. Recycling, da sieht es schon ein bisschen besser aus, aber das ist auch im Prinzip erst im Hochfahren, dass es da so Kooperationen jetzt wirklich mit Northvolt und Recycling gibt. Das war alles geplant, aber das ist natürlich dann auch erst so ein Schritt, der dann irgendwie später wirklich was bringt, wenn man dann doch dann auch wirklich Ressourcen sparen kann, indem man wiederum wiederverwertet und einen Kreislauf schafft.
Man muss auch mal sehen, in so einem Markthochlauf, wo sozusagen die Nachfrage stärker ist als das Angebot, da kann man Dinge versprechen, da werden einem die ersten Produkte aus den Händen gerissen. Jetzt bei dieser ganzen Schwemme von chinesischen Batteriezellen ist es natürlich anders. Da wird man seine Batteriezellen nicht los, insbesondere dann, wenn die Qualität irgendwo doch nicht dem entspricht, was man sich so vorstellt. Wir haben hier einen Professor Heimes beispielsweise vor 2 Jahren interviewt und da haben wir uns damals schon gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von europäischer Batteriezellfertigung? Klar, das ist natürlich die nachhaltige Zelle, die grüne Batterie, aber grundsätzlich muss natürlich der Preis und ja, die Qualität eben auch stimmen.
Weil wir diesen sehr hohen Bedarf haben nach Batteriezellen, ist die Frage, glaube ich, erlaubt, inwiefern die Notwendigkeit vorherrscht, ein zwingendes Alleinstellungsmerkmal zu haben. Nichtsdestotrotz, ja, haben Sie natürlich recht, insofern, dass es gut ist, zu wissen, worauf sollte man sich fokussieren. Wir werden nie die kostengünstigste Zelle produzieren können. Ich glaube, das Verständnis haben wir. Also, was können andere Alleinstellungsmerkmale sein? Und ich könnte mir da durchaus so ein Prädikat analog made in Germany vorstellen, ne, dass Batteriezellen made in Germany oder made in Europe an der Stelle einfach durch eine sehr hohe Qualität gekennzeichnet sind.
Vielleicht mal ein bisschen was Persönliches, liebes Publikum. Wir haben das jetzt hier gerade alles zusammengefasst. Uns blutet aber tatsächlich da das Herz. Also wir haben ja hier sehr, sehr viel über Northvolt gesprochen. Da waren ja auch ganz tolle Pläne zu Natrium-Ionen-Batterien und so weiter, die auch irgendwann perspektivisch gefertigt werden sollten. Dann natürlich auch immer so vor dem Hintergrund die grünste Batterie und dann gleichzeitig noch ein sehr, sehr gut ausgewogenes Recycling-System. Die Wasserkraft und die Windräder, die eingesetzt werden sollten für diese Factories, die da gebaut wurden. Also insgesamt hörte sich das natürlich sehr, sehr toll an und wir haben das am Anfang auch gekauft und waren wirklich begeistert, muss ich sagen. Umso mehr schmerzt uns natürlich jetzt diese Nachricht, die da aus den USA kommt und ja, diese ganzen Nachrichten, über die wir jetzt gerade berichtet haben. Und naja, wir stellen uns jetzt dann nach diesen Nachrichten natürlich auch die Frage, brauchen wir denn eigentlich eine europäische Zellfertigung? Ist das wirklich notwendig, dass wir für unsere Automobilindustrie wirklich die Zellen hier in Europa auch fertigen mit diesen ganzen Herausforderungen, die jetzt Northvolt alle erfahren hat?
Genau, also das ist eigentlich die Frage, die Daniel und ich uns hier die ganze Zeit stellen. Was ich absolut nicht kaufe, und das sage ich auch gerne in diesem Podcast, ist, dass wir die Batteriezellfertigung in Europa nicht am Markt brauchen, aber sozusagen als Versicherung gegen einen Handelskrieg, der irgendwann mal ausbrechen könnte, sollte. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr skeptisch als Reason Why, warum wir die europäische Zellfertigung brauchen, dass wir sie irgendwann in dem richtigen Moment rausholen und dann hier global, geopolitisch sozusagen das als Versicherung begreifen. Das glaube ich, ehrlich gesagt, sollten wir mal ziemlich schnell streichen als Narrativ, warum die Zellfertigung hier stattfinden sollte.
Naja, so ganz von der Hand zu weisen ist das natürlich nicht. Wir haben das jetzt alles mit Russland miterlebt. Von daher, dass man diesen Impuls hat als europäische Politik, als Bundesregierung nochmal ganz im Speziellen, die das auch sehr stark jetzt mit Russland miterlebt hat und diese Abhängigkeiten, die dann zum Problem werden können, ist es natürlich vielleicht schon nachvollziehbar, dass man sagt, wir wollen zumindest ein gewisses Backup irgendwie hier haben und auch die Technologie verstehen und wie man sie eben wirklich in größerem Maßstab fertigen kann. Man kann sich da vielleicht auch so ein bisschen an Professor Sauer orientieren, der so einen Mittelweg gefunden hat, der gesagt hat, naja, diese ganzen Projekte, die hier angekündigt waren, diese 12, 13 Gigafactories, die mal irgendwann auf dem Papier standen, die werden wahrscheinlich, der Großteil wird nichts. Wenn dann zwei kommen, ist das schon gut. Und ja, vielleicht ist es halt so, dass Northvolt sich einfach grundsätzlich am Anfang übernommen hat, zu große Expansionspläne, gleich zu viel auf einmal wollte. Wenn man da irgendwie vielleicht einen Player hätte, vielleicht kann es Northvolt ja auch noch leisten, der ja, das ein bisschen im Kleineren anfängt und lernt mit den Jahren. Das dauert natürlich, bis man mal so ein Niveau erreicht hat, was chinesische Zellhersteller im Moment schon haben, aber jetzt nicht dann sofort im Prinzip in ganz großem Maßstab auch schon liefern muss. Mit solchen Auftragsbüchern, da hat man natürlich auch einen enormen Druck dann immer hinter einem, der dann keine Fehler im Prinzip tolerieren kann.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir sämtliche Technologien, Halbleiter, mach auf, egal was du produzieren möchtest, dass wir sozusagen die Stammproduktion weiterentwickeln bis zu einem gewissen Grad und dann sagen, naja, de facto kaufen wir so lange in China billig ein, in der richtigen Qualität, bis es irgendwann diese Handelsbarrieren gibt und dann würden wir uns darum kümmern, sozusagen diese Stammfertigung irgendwie auszubauen, dauerhaft mit sehr viel Subvention. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Das ist für mich undenkbar, um das mal so zu sagen. Und ja, liebes Publikum, das ist natürlich nur meine Meinung. Aber uns interessiert natürlich auch, was Sie darüber denken. Brauchen wir die subventionierte Batteriezellproduktion dauerhaft, auch wenn sie nicht profitabel ist am Weltmarkt, zumindest im Stamm hier vor Ort? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare.
Ja, liebes Publikum, sehr düstere Worte zum Schluss, aber Patrick hat es gerade schon gesagt, wir sind uns da ja auch nicht ganz einig, wie es so weitergehen soll, grundsätzlich auch mit der europäischen Zellfertigung. Schreiben Sie uns das doch mal in die Kommentare, was ist da Ihre Sicht, Ihre Meinung, brauchen wir das hier in Europa oder eher nicht, sollten wir das einfach nur zukaufen, die tollen, qualitativ hochwertigen Zellen aus Asien. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, machen Sie es gut, bis zum nächsten Sonntag wieder. Tschüss!